Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Gott beruft heute nur sehr wenige zum Heil. Die meisten anderen werden jetzt noch nicht berufen. Man könnte also sagen, dass Gott jetzt diejenigen, die er zum Heil beruft, mehr liebt, als diejenigen, die er heute noch nicht zum Heil beruft. Aber damit ist nichts gesagt über die Zukunft, weil wir sehen werden heute, dass Gott allen Menschen die Gelegenheit geben wird, seiner Berufung zum Heil zu folgen und ebenfalls im Reich Gottes zu sein. Gott liebt heute auch die Berufenen mehr, weil er weiß, dass sie im Großen und Ganzen seinen Lebensweg der Liebe gehen werden, was die meisten Menschen heute ansonsten ja nicht tun. Aber wie ich sagte, Gott wird allen Menschen zu seiner Zeit die Gelegenheit geben, seinem Ruf zum Heil zu folgen. Wir lesen, dass Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, wie wir noch sehen werden. Und Gott muss ja die Wahrheit offenbaren, denn sonst kann man ja nicht zu seiner Wahrheit gelangen. Und das bringt uns jetzt, unabhängig von dem Millennium, wenn Menschen auch während dieser Zeit zum Heil berufen sind, es bringt uns jetzt zur zweiten Auferstehung, und die bezieht sich auf Menschen, die in dieser Jetztzeit, seit Adam und Eva bis hin zur Wiederkunft Christi, nie zum Heil berufen worden sind, die nie die Wahrheit Gottes erkannt haben. Und die werden dann aber ebenfalls die Gelegenheit erhalten. Und wir lesen dies deutlich in Offenbarung Kapitel 20. Und ich lese auch heute wieder hauptsächlich aus der revidierten Lutherbibel 2017. Offenbarung 20. Und lesen wir über die sogenannte zweite Auferstehung, das große weiße Throngericht, in den Versen 11 und 12. Und ich sah einen großen weißen Thron, und den darauf saß, und vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron. In anderen Worten, wenn die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen, dann sind sie auferstanden. Und es heißt, und Bücher wurden aufgetan, und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens, und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Die zweite Auferstehung beschreibt eine Auferstehung zu physischem Leben, nicht zu Geistleben. Es sind Menschen, wie ich sagte, die zuvor nie berufen worden sind zum Heil. Wir finden viele Stellen, die von der zweiten Auferstehung sprechen, zum Beispiel Hesekiel Kapitel 37. Hesekiel 37, und da wird die physische Auferstehung des ganzen Hauses Israel beschrieben, wie es heißt. Und in Vers 14 lesen wir dann, und ich will meinen Odem in euch geben, aber den Odem hatten sie bereits schon erhalten, den Atem. Eine bessere Übersetzung ist hier Geist. Es geht um den Heiligen Geist. Die Lutherbibel 2009, die Schlachterbibel, die Mengebibel, die übersetzen alle, und ich will meinen Geist in euch geben, dass ihr wieder leben sollt, aber jetzt nicht nur leben in dem Sinne, dass man da so herumvegetiert, sondern es geht darum, sie werden das Verständnis für das wahre Leben erhalten. Und ich will euch in euer Land setzen, und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es, ich tue es auch, spricht der Herr. Das Haus Israel, wenn es dann im gelobten Land sein wird, wird die Gelegenheit erhalten, durch die Gabe des Heiligen Geistes, zunächst einmal das Angebot des Heiligen Geistes und dann die Entgegennahme des Heiligen Geistes, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Und wenn sie überwinden, dann werden auch sie unsterbliche Geistwesen sein im Reich Gottes. In Römer Kapitel 11 lesen wir hierzu Folgendes. Römer Kapitel 11 und in Vers 32. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Und auch in Römer 11 und Vers 26. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der wird abwenden alle Gottlosigkeit von Jakob. Dadurch, dass sie erkennen, dass sie gottlos gelebt haben und dieselbige Gottlosigkeit bereuen. Und sie werden dann, wie ich sagte, wie auch wir heute, den Weg des Lebens gehen können, erfahren können, was es bedeutet, dass Gott uns diesen Lebensweg offenbart. Und andere Stellen zeigen uns, dass es nicht nur das Haus Israel sein wird, die in dieser zweiten Auferstehung, dieser physischen Auferstehung, in diesem großen weißen Throngericht auferweckt werden, um diese Gelegenheit zu erhalten. Wir lesen zum Beispiel in Matthäus Kapitel 12, die Verse 38 bis 42. Da antworteten ihm einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern und sprachen: Meister, wir wollen ein Zeichen von dir sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen, und es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, außer dem Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, dieses Seeungeheuers, dieses Ungetüms, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Er wird begraben sein, während dieser Zeit tot sein. Die Leute von Ninive werden dann auftreten beim Gericht. Mit diesem Geschlecht, spricht jetzt von seiner Generation, als er damals hier auf Erden war, in Juda hauptsächlich, und werden es verdammen. Denn sie taten Buße, besser sie bereuten, oder wie die gute Nachricht sagt, sie haben ihr Leben geändert, nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Und die Königin vom Süden, die Königin von Saba, wird auftreten beim Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen, denn sie kam vom Ende der Erde Salomos Weisheit zu hören, und siehe, hier ist mehr als Salomo. Das heißt, sie werden auftreten, übersetzen andere Bibeln, sie werden aufstehen. Auch wiederum hier geht es um die Auferstehung. Wir lesen auch in Matthäus Kapitel 11 und in Vers 20. Da fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Taten geschehen waren, denn sie hatten nicht Buße getan, sie hatten nicht bereut, sie hatten nicht ihr Leben geändert. Wehe dir, Korazin, wehe dir, Bethsaida, während in Tyros und in Sidon die Taten geschehen, die bei euch geschehen sind. Sie hätten längst in Sack und Asche bereut, Buße getan, bereut, ihr Leben geändert. Doch ich sage euch, es wird Tyros und Sidon erträglicher ergehen am Tage des Gerichtes als euch. Und du, Kapernaum, wirst du bis zum Himmel erhoben werden, du wirst bis zur Hölle hinabfahren. Denn wenn in Sodom die Taten geschehen wären, die in dir geschehen sind, es stünde noch heutigen Tages. Doch ich sage euch, es wird im Land von Sodom erträglicher ergehen am Tage des Gerichtes als dir. Also diese Stellen zeigen uns alle, dass es einen Gerichtstag gibt, aber der dauert nicht nur 24 Stunden. Und dass während dieser Zeit gewisse interessante Entwicklungen stattfinden werden. In Jesaja Kapitel 65 wird uns angedeutet, wie lange dieser Gerichtstag gehen wird. Jesaja 65, die Verse 20 bis 25. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern es heißt jetzt hier, zunächst einmal aus der Lutherbibel 2017 zitiert: Als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt, und wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. Nein, das ist nicht so klar. Die neue Lutherbibel 2009 übersetzt: Die jungen Männer, oder besser auch noch, wie es die englischen Bibeln bringen, das Kind, die Kinder, die sollen 100 Jahre alt sterben und die Sünder 100 Jahre alt verflucht werden. Die Zeitspanne, die hier angedeutet wird, für diesen Gerichtstag scheint 100 Jahre lang zu wären. Während dieser Zeit können sich die Menschen dann bewähren, entweder Gottes Lebensweg anzunehmen, oder einige werden allerdings auch dann diesen Lebensweg ablehnen. Es heißt hier weiter in Vers 21, Sie werden Häuser bauen und bewohnen, sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse, denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes, und ihre Hände Werk werden meine Auserwählten genießen, sie werden dann auch Auserwählte sein, wie wir heute. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frohen Tod oder einen frühen Tod zeugen, denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn, dann werden sie gesegnet sein, und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Und dann werden natürliche Stellen erwähnt, die sehr an das erinnern, was während des Millenniums geschehen wird, aber nicht genau. Deswegen hier der Unterschied. Wolf und Lamm sollen beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und hier wird was ergänzt jetzt. Aber die Schlange muss Erde fressen. Das wird hier in Jesaja 11, wenn es um das Millennium geht, nicht gesagt. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun, auf einem ganzen heiligen Berge, spricht der Herr. Also es scheint hier so zu sein, dass dieses physische Leben 100 Jahre lang währen wird. Während dieser Zeit kann man sich dann bewähren. Man wird dann zum Heil berufen. Man muss darauf natürlich antworten. Und hier gibt es weitere Stellen, die von dem Gericht sprechen, diesem Gerichtstag, Hebräer Kapitel 9 und Vers 27, also eine weitere Stelle. Hebräer 9 und Vers 27. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Schauen Sie, nicht aller, darauf komme ich gleich noch zu sprechen, aber die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal erscheint er nicht der Sünde wegen, sondern zur Rettung derer, die ihn erwarten oder mit Freude erwarten, seinem Kommen entgegensehen mit Freude. Im Buch Prediger, Kapitel 12, Prediger Kapitel 12, und lesen wir einmal Vers 14. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist. Ist er gut oder böse? Einen Gerichtstag wird es geben. Und dann auch in Matthäus Kapitel 12 und in Vers 36. Ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tage des Gerichts von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie reden. Nun, wie ich sagte, es ist wahr, dass heute nur sehr wenige berufen sind. Und das bedeutet, heute sind nur wenige im sogenannten Buch des Lebens eingetragen. Und die Frage, die sich natürlich stellt, ist ja, wieso kann man dann sagen, dass Gott alle Menschen liebt? Ich hatte hier ein Schreiben erhalten und da heißt es unter anderem wie folgt. Wenn Gott jeden Menschen liebt, warum schickt er Menschen in den Feuersee, den ewigen Tod? Wenn Gott jeden Menschen liebt, dann müssten ja alle Menschen im Buch des Lebens eingetragen sein, auch die Satanisten, Hexen und so weiter. Und dann fragte der Autor, ist das jetzt nur ein Mythos des Christentums? Nun schauen wir uns zunächst einmal etwas über das Buch des Lebens an. In Offenbarung Kapitel 3 und in Vers 5. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Also, wer überwindet, dessen Name wird im Buch des Lebens verbleiben. Also offensichtlich muss zunächst einmal dieser Name im Buch des Lebens stehen. Er wird dort verbleiben, er wird nicht ausgetilgt werden. Was natürlich andeutet, dass wenn man nicht überwindet, letztendlich der Name aus dem Buch des Lebens ausgetilgt werden kann. In Philipper Kapitel 4 und in Vers 3 lesen wir, ja, ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte, stehe ihnen bei. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinem anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Also hier wiederum auch wird gesagt, dass sie ihren Namen im Buch des Lebens eingetragen haben, also diejenigen, die jetzt mit Paulus zusammen gearbeitet haben, das Evangelium zu verkünden. Eine weitere Stelle in Lukas Kapitel 10. In Lukas Kapitel 10 und in Vers 20. Und hier sagt Christus seinen Jüngern, in diesem Falle seinen 72 Jüngern, die er ausgesandt hatte, das Evangelium zu verkünden. Die haben sich gefreut, dass die Dämonen ihnen untertan waren. Und er sagt, doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Also es sieht so aus, dass einige im Buch des Lebens niedergeschrieben sind. Wann die Niederschrift erfolgt, sagt die Bibel nicht ausdrücklich, aber da nun viele seit Beginn der Welt oder vor Beginn der Welt sogar dazu ausersehen waren, vorherbestimmt waren, in dieser Jetztzeit berufen zu werden, gehen wir davon aus, dass deren Namen aller Wahrscheinlichkeit nach dann in diesem Augenblick schon im Buch des Lebens niedergezeichnet worden sind, niedergeschrieben worden sind. Aber wie ich sagte, der Name kann aus dem Buch des Lebens gelöscht werden. Nun, bedeutet das jetzt, dass Gott nur diese Menschen liebt, weil er nur diese Menschen im Buch des Lebens niedergeschrieben hat? Was ist mit all den anderen, die nicht im Buch des Lebens niedergeschrieben sind? Nun, die Bibel macht deutlich, dass auch sie die Gelegenheit haben werden, wenn sie dann berufen werden im Millennium, im großen weißen Throngericht, dass auch ihre Namen im Buch des Lebens niedergeschrieben werden. In Offenbarung 20 lesen wir die Stelle noch einmal, um es deutlich zu machen, und betonen wir noch einmal, was hier genau gesagt wird. Offenbarung 20, Vers 12, da hieß es, ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron, Bücher wurden aufgetan und ein anderes Buch wurde aufgetan, das war bislang denen noch verschlossen. Welches ist das Buch des Lebens? Jetzt ist das Buch offen, jetzt kann der Name in das Buch des Lebens eingetragen werden. Was wiederum bedeutet, dass Gott diese Menschen natürlich auch liebt, genauso wie uns heute, wenn er ihnen diese Gelegenheit auch offenbart und diese Gelegenheit ermöglicht. Auch hier wiederum, der Heilige Geist wird ihnen angeboten werden, wenn sie im großen weißen Throngericht aufstehen. In Jesaja Kapitel 4 wird uns gesagt, was das für Konsequenzen haben wird. Jesaja Kapitel 4 und lesen wir angefangen in Vers 2. Zu der Zeit wird, was der Herr sprießen lässt, lieb und wert sein, und die Frucht des Landes herrlich und schön für alle von Israel, die entronnen sind. Und wer übrig ist in Zion und übrig bleibt in Jerusalem, der wird heißen heilig, ein jeder, der aufgeschrieben ist zum Leben in Jerusalem. Und das kann sich auf die Zeit beziehen im Millennium. Prinzipiell gesehen auch eben auf die Zeit des großen weißen Throngerichtes. Dann werden also die Möglichkeiten bestehen, dass ihr Name eingetragen wird zum Leben oder man könnte sagen im Buch des Lebens. Nun, was ist aber mit denen, deren Namen nicht eingetragen werden wird im Buch des Lebens oder vielleicht akkurater ausgedrückt, deren Namen gelöscht werden aus dem Buch des Lebens? Sie werden in der Tat in einem feurigen Pfuhl verbrannt werden. Sie werden die unvergebbare Sünde begangen haben, wenn das der Fall ist. Und wir müssen verstehen, was mit der unvergebbaren Sünde gemeint ist. Und dann müssen wir auch verstehen, ja, kann man dann noch sagen, dass Gott diese Menschen auch liebt, die er dann im feurigen Pfuhl vernichtet? Kann man sagen, dass Gott die Menschen auch liebt, die nicht ins Buch des Lebens eingetragen sind oder deren Namen gelöscht werden aus dem Buch des Lebens, wie dieser Fragesteller ja auch richtig formuliert? Wir müssen begreifen, was die unvergebbare Sünde ist. Die unvergebbare Sünde manifestiert eine Einstellung des absoluten Hasses, der Ablehnung, der Rebellion gegen Gott, und zwar eines unveränderlichen und unabänderlichen Hasses. Diese Menschen haben sich dazu entschieden, sie werden Gott nicht untertan sein. Sie werden diesen Weg des Lebens nicht gehen wollen. Sie werden nicht bereuen wollen. Und wenn jemand nicht bereuen will, dann kann er auch nicht bereuen. Gott wird seine Reue niemandem aufzwingen. Gott bietet uns Reue an. Aber wir müssen sie auch annehmen. Und wir müssen sie in unserem Leben manifestieren und deutlich machen. Aber das sind Menschen, die werden nicht Gott untertan sein wollen. Und wenn Gott sie nicht sterben lassen würde, und das wird in der sogenannten dritten Auferstehung geschehen, wenn sie in den feurigen Pfuhl geworfen werden, dann würden sie ihr ganzes Leben weiterhin in absoluter Sündhaftigkeit, einer Einstellung des Hasses gegenüber jedem und alles, Leben, ein miserables, schreckliches, unerfülltes Leben führen. Und das will eben Gott nicht. Aber schauen wir gleichwohl uns Psalm 69 an. Denn die Frage muss nach wie vor beantwortet werden. Ja, bedeutet das aber dann, dass Gott diese Menschen wirklich dann noch uneingeschränkt liebt? Auf diese uneingeschränkte Liebe kommen wir gleich noch zu sprechen. Psalm 69. Und lesen wir Vers 29. Psalm 69 und Vers 29, ein Psalm von David. Tilge sie aus dem Buch des Lebens, dass sie nicht geschrieben stehen bei den Gerechten. Warum? Nun, weil sie keine Gemeinschaft haben mit den Gerechten. Sie wollen in keinster Weise so leben, wie die Gerechten leben. Sie wollen in Sünde leben, in Rebellion, im Hass, in einer absoluten Verachtung Gott und den Gerechten gegenüber. Und so sagt David, und er verstand natürlich Gottes Plan, tilge sie aus diesem Buch. Es ist besser für sie und, wie ich zeigen werde, es ist auch besser für andere. Wir lesen auch etwas Klares in Johannes Kapitel 3 in der Beziehung. Denn Johannes der Täufer, der ist auch auf diese Frage eingegangen. In Johannes Kapitel 3 und Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Und dieser Ungehorsam, wenn er total nicht mehr abänderlich ist, wenn er in eine Haltung umgeschlagen ist, dass man nicht gehorsam sein will, dann wird Gottes Zorn ihn treffen. Und er wird in der dritten Auferstehung im folgenden Pfuhl verbrannt werden. Nun, wir lesen, dass das nicht Gottes Wille ist. Zunächst einmal in 2. Petrus Kapitel 3. Es geht hier um die Kirchenmitglieder. 2. Petrus 3 und in Vers 9. Das heißt, der Herr verzögert nicht die Verheißung, es geht um seine Wiederkunft, Wiederkunft Jesu Christi, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch. Petrus spricht die Kirchenmitglieder an und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Die Hoffnung für alle, sagt hier, jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Es geht um die Mitglieder der Kirche. Gott gibt ihnen, gibt uns diese Gelegenheit. Er ist langmütig mit uns, sodass wir nicht dieses Schicksal erleiden müssen, in den folgenden Pfuhl geworfen zu werden. Und wir lesen auch in 1. Timotheus 2 eine Stelle, die sich nicht nur auf die Kirchenmitglieder bezieht, sondern auf alle Menschen. Das ist der Wille, der Wunsch Gottes. 1. Timotheus 2 und Vers 4. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will das. Nun, er weiß, dass zurzeit die Menschen nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können, weil er die Wahrheit offenbaren muss. Aber letztendlich will Gott, dass alle Menschen gerettet werden. Nun, er weiß natürlich, dass nicht alle Menschen gerettet werden. Einige werden sich weigern, die Errettung anzunehmen. Wie ich sagte, einige werden die unvergebbare Sünde begehen und sie werden in der Tat dann durch das Feuer vernichtet werden. In Offenbarung Kapitel 21 und Vers 8. Offenbarung 21 und Vers 8. Die Feigen aber, die waren zu feige, umzukehren, die waren zu feige, sich für Gott zu entscheiden. Die Feigen aber und die Ungläubigen, die glaubten, das ist nicht notwendig. Und die Frevler und die Mörder und die Hure und die Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt, und das ist der zweite Tod. Und von diesem zweiten Tod gibt es keine Auferstehung mehr. Mit anderen Worten, die werden in der dritten Auferstehung sozusagen vernichtet werden. Aber auch das zeigt, dass Gott sogar diese Menschen in einer gewissen Weise liebt, denn aufgrund seiner Liebe diesen Menschen gegenüber wird er sie von ihrem Elend befreien, anstatt dass sie in aller Ewigkeit jetzt in diesem elendiglichen Zustand der Rebellion verharren müssen. Gott ist ein Gott der Liebe, wie wir gleich sehen werden, und sein Weg ist ein Weg der Liebe. Und das bedeutet, Liebe ist definiert als der aufrichtige Wunsch, das Bedürfnis, für andere das Gute und das Beste zu erzeugen. Aber Leute, die in die Kategorie fallen, dass sie Gott hassen, für sie ist es besser, dass ihr Leben endet. Schauen wir uns dies einmal an in Römer Kapitel 1. Da werden diese Leute beschrieben. Und fragen wir uns, ist es wirklich dann gut für die, dass die in diesem Zustand für alle Ewigkeit weiter existieren? Römer Kapitel 1, Vers 30. Es sind Verleumder, das heißt hier Gottes Verächter, aber die Lutherbibel 2009 schreibt Gottes Hasser. Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam und so weiter und so fort. Ich meine, hier geht es nicht unbedingt alleine nur um diejenigen, die die unvergebbare Sünde begangen haben. Es geht auch um die Menschen der Welt heute. Aber wenden wir es auf die Menschen an zur Zeit der dritten Auferstehung. Menschen, die Gott hassen und nicht willens sind, diesen Hass abzustellen in ihrem Leben. Ja, was für ein miserables Leben würden sie führen, wenn Gott sie weiter leben lassen würde? Schauen wir uns Matthäus Kapitel 13 an. Matthäus 13. Zunächst in Vers 41. Der Menschensohn wird seine Engel senden, und sie werden sammeln aus seinem Reich alle Ärgernisse und die, die das Unrecht tun, und werden sie in den Feuerofen werfen. Und er wird sein Heulen und Zähne klappern. Nun, eine bessere Übersetzung ist Zähne knirschen. Die Hoffnung für alle in der Anmerkung bringt es auch so. Und lesen wir weiter in Kapitel 13 und Vers 50 oder Vers 49. So wird es am Ende der Welt sein. Die Engel werden ausgehen und die Bösen von den Gerechten scheiden. Da wurden die Bösen werden nicht dann zusammen mit den Gerechten im Buch des Lebens stehen. Und werden sie in den Feuerofen werfen und da wird sein Heulen und Zähne klappern oder Zähne knirschen. Besser Zähne knirschen. Und dann auch Kapitel 24. Matthäus 24. Und hier geht es um die Verse 48 bis 51. Bevor ich darauf eingehe, warum ist es wichtig, dass man das begreift, wenn es hier um Zähne knirschen geht? Nun, es zeigt den Hass. Man knirscht mit den Zähnen, man will davon nichts wissen. Zähne klappern, das würde mehr so auf die Angst Bezug nehmen. Die ist mit Sicherheit auch vorhanden. Angst in dem Sinne, dass sie jetzt erkennen, die werden jetzt im Feuersee, im Feuer und Furcht verbrannt werden. Aber es geht um diese Hassgefühle gegen Gott. Und so lesen wir jetzt in Matthäus Kapitel 24 und angefangen Vers 48. Wenn der böse Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht, und fängt an, seine Mitknechte zu schlagen, isst und trinkt mit den Betrunkenen, dann wird der Herr dieses Knechtes kommen an einem Tage, an dem er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und er wird ihn in Stücke hauen lassen und ihm seinen Platz geben bei den Heuchlern. Und da wird sein Heulen und Zähne klappern, besser Zähne knirschen. Die Hoffnung für alle schreibt wörtlich, er wird sein nur Heulen und Zähne knirschen. Es geht um das gleiche Schicksal. Das Schicksal im Folgen Fool. Aber hier ist etwas Interessantes zum Ausdruck gebracht. Es geht nicht nur scheinbar um, dass man in den Folgen Fool geworfen wird, von einer Sekunde auf die andere, und dann ist man gleich tot. Zuvor wird es auch eine andere Situation geben, eine Bestrafung für diese schrecklichen Sünden. Die Bestrafung wird auch stattfinden. Das heißt, er wird ihn in Stücke hauen lassen. Wir wissen nicht hundertprozentig genau, wie das zu verstehen ist. Aber es geht um eine physische Bestrafung vor dem Augenblick, wo er in den Folgen Fool geworfen wird. Und das ist wichtig zu begreifen. Auch das zeigt, wie ich noch Ihnen deutlich machen werde, Gottes Liebe. Gottes Liebe. Denn letztendlich können wir Gott wie folgt definieren. 1. Johannes 4. 1. Johannes 4 und Vers 8. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Oder wie die Lutherbibel 84 übersetzt, denn Gott ist die Liebe. Das ist das, was Gott ist. Er ist der Ausfluss von Liebe. Mit anderen Worten, was immer Liebe ist, kommt von Gott. Gott ist die Liebe. Auch in Vers 16. Wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat, Gott ist Liebe oder die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wichtig, darauf komme ich noch zu sprechen, wer in der Liebe Gottes bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Also scheinbar kann man auch zu dem Punkt gelangen, wo man nicht mehr in der Liebe Gottes ist. Und dann heißt es auch, dass dann Gott nicht mehr in ihm ist. 1. Johannes Kapitel 4 und Vers 7. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe, schreibt hier die Revidierte Bibel auch, die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren oder aus Gott geboren, besser aus Gott gezeugt und kennt Gott. Wenn wir den Heiligen Geist erlangen, dann sind wir von Gott gezeugt, dann sind wir gezeugte Mitglieder der Familie Gottes. Noch nicht geboren. Geboren sind wir, wenn wir Geistwesen geworden sind. Denn was aus Geist geboren ist, das ist Geist. Aber gezeugt sind wir jetzt. Und wenn wir aus Gott gezeugt sind, dann kennen wir Gott. Und dann wissen wir auch, dass es unsere Verpflichtung ist, andere zu lieben. Nun, was wir jetzt bislang besprochen haben, kann damit dann gesagt werden, dass Gott die Liebe ohne irgendwelche Konditionen hat für alle Menschen, also auch für alle Sünder. Gibt es da keinerlei Bedingungen, die da an eine solche Liebe geknüpft sind? Gibt es diese sogenannte bedingungslose Liebe, unconditional love im Englischen? Das hört man immer und immer wieder. Aber ist das etwas, was die Bibel lehrt? Zunächst einmal sollten wir klar erkennen, der Begriff bedingungslose Liebe wird nirgendwo in der Bibel gebraucht. Aber es ist schon richtig, dass etwas in der Weise zunächst einmal existiert. In 1. Johannes Kapitel 4, da lesen wir die Verse 9 und 10. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Auch hier wiederum, wie wir das im Buch Ezekiel gesehen hatten. Sie erhalten den Heiligen Geist dort und dann werden sie leben. Hier das Gleiche. Wir erhalten den Heiligen Geist und dann werden wir leben auf die richtige Weise. Darin, Vers 10, besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Also es ist in der Tat so, dass zunächst einmal die Liebe von Gott ausging uns gegenüber, als wir noch Sünder waren. Wir waren nicht deshalb von Gott geliebt, weil wir jetzt gerechte Leute gewesen wären. Also in dem Augenblick, als Jesus Christus kam, um für uns zu sterben, war das in der Tat zunächst einmal eine bedingungslose Liebe. Sie war nicht davon abhängig, dass wir jetzt gerecht waren, bevor Gott oder vielmehr Jesus Christus für uns starb. Aber es ist auch wichtig, dass wir begreifen, dass diese bedingungslose Liebe nicht unbedingt bedingungslos bleibt. In 2. Petrus Kapitel 2 da lesen wir Vers 1. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer, die verderbliche Irrlehren einführen und verleugnen den Herrn, der sie losgekauft hat. Und die werden über sich selbst herbeiführen ein schnelles Verderben. Sie verleugnen Gott, der uns gekauft hat, losgekauft hat von der Herrschaft Satans, von der Herrschaft der Sünde, damit wir in einem neuen Leben wandeln. In Römer 1 und Vers 18 lesen wir wiederum etwas, was auch der Johannes der Täufer angedeutet hatte, wie wir eben gelesen haben. In Römer 1, Vers 18, denn Gottes Zorn wird vom Himmel hier offenbart über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten oder unterdrücken, wie Luther 2009 es sagt, aber haben Sie gesehen, was hier gesagt wird? Denn Gottes Zorn wird offenbart. Jemand, der Gott nicht gehorsam sein will, wer Jesus Christus nicht gehorsam sein will, wir hatten gelesen, über den bleibt der Zorn Gottes. Auf diesen Zorn müssen wir noch eingehen, der ist wichtig in diesem Zusammenhang. Es ist schon in der Tat wahr, dass als Jesus Christus kam, um für uns zu sterben, tat er dies, bevor wir ihm gehorsam waren. Der berühmte goldene Vers der Bibel, Johannes 3 und Vers 16. Was sagt er? Das wird vielfach auch nicht unbedingt richtig wiedergegeben und zitiert. In Johannes 3 und Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Also zunächst einmal hat Gott die Welt so geliebt, dass er seinen Sohn gab, dass er sterben würde für die Welt. Aber was wird gesagt? Wer würde dann aber das ewige Leben erlangen? Alle, die an ihn glauben. Und der Glaube ist natürlich nicht nur etwas Theoretisches. Der Glaube ist etwas, der sich durch Werke manifestieren muss, wie wir noch sehen werden. Alle, die an ihn glauben, die sollen nicht verloren werden. Zunächst einmal hat Jesus Christus seine Liebe dadurch gezeigt, seine bedingungslose Liebe, dass er für die Welt gestorben ist. Aber dann werden Bedingungen daran geknüpft, um in dieser Liebe zu verbleiben. Hier die Bedingung, man muss natürlich an Gott, man muss an Christus glauben. Auch in Römer Kapitel 5 und in Vers 8. Römer 5 und Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Auch hier zunächst einmal bedingungslose Liebe, in der Tat, für uns. Man kann es vielleicht so formulieren. Gott liebte die Welt, liebte uns, die wir ja nun Teil der Welt waren, und Christus starb für die Welt und für uns, aber im Hinblick darauf, dass er eine Reaktion für diese Liebe erwartete. Christus starb nicht für die Welt und für uns, sodass die Welt und wir weiterhin in der Sünde leben würden. Was sagt Christus in Matthäus Kapitel 26? Matthäus 26. Und lesen wir die Verse 27 und 28. Er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Für viele, diejenigen, die bereuen würden. Nicht für alle. Er wusste, dass einige nicht bereuen würden. Für die vergoss er sein Blut zur Vergebung der Sünde nicht. Denn Vergebung von Sünde kann nur dann erfolgen, wenn man zunächst einmal die Sünde bereut. Auch in Matthäus Kapitel 20 und Vers 28. Matthäus 20 und Vers 28. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Nicht für alle. Für viele. Für diejenigen, die dieses Lösegeld, das Blut, das er vergossen hat, annehmen würden. Annehmen würden, dass er derjenige war, der für sie starb, sodass sie Vergebung der Sünde erlangen könnten. Hebräer 9 und Vers 28. Hebräer 9 und Vers 28. So ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Wie ich eben schon angedeutet habe. Nicht aller, vieler. Deswegen wurde Christus geopfert, um die Sünden vieler wegzunehmen. Aber in Hebräer Kapitel 2 und Vers 9 wird das Wort alle erwähnt. Aber auch hier lesen wir den Zusammenhang zunächst einmal. Heißt es, den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, Jesus, sehen wir durch das Leiden des Todes gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre, auf dass er durch Gottes Gnade für alle den Tod schmeckte. Ja, das ist richtig. Zunächst einmal ist er für alle gestorben. Aber dann erwartete er, wie ich sagte, eine Reaktion. Und die Reaktion war die, dass man das Wort Gottes annimmt, wenn man berufen wird, und dass man dann aufhört zu sündigen, dass man die Sünde bereut. Den Tod hat er für alle geschmeckt. Die Vergebung der Sünde jedoch erfolgt aufgrund von Reue und auch aufgrund der Tatsache, dass man Jesus Christus als seinen persönlichen Erlöser annimmt. Das zeigt übrigens auch, dass es eine zweite Auferstehung geben muss, denn in keinem anderen ist das Heil als im Namen Jesu Christi. Mit anderen Worten, wenn man das Heil angeboten bekommt, bedeutet dies, man muss Jesus Christus annehmen als seinen persönlichen Erlöser. Und wenn das in diesem Leben nicht geschehen ist, muss es in der Zukunft noch geschehen. Deswegen ist die Notwendigkeit der zweiten Auferstehung absolut gegeben. Lesen wir auch eine weitere Stelle in Titus Kapitel 2. Titus Kapitel 2 und Vers 11. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Ja, die ist erschienen allen Menschen. Gott bietet die Gnade an, aber einige lehnen die Gnade ab. Sodass dann wiederum gültig ist, was Christus sagt. Er gab sein Lösegeld zur Vergebung der Sünde für viele, nicht für alle. Nicht für alle. Und so wird etwas sehr Deutliches jetzt, was in Judas, ich würde sagen im ersten Kapitel, aber es gibt nur ein Kapitel, in Judas Vers 21 gesagt wird. Bewahrt euch in der Liebe Gottes. Bewahrt euch in dieser Liebe. Oder auch wie es übersetzt werden kann, andere Übersetzungen haben es so. Bleibt in der Liebe Gottes. Was bedeutet, man kann eben gerade nicht auch in der Liebe Gottes bleiben. Johannes 14, Vers 21. Johannes 14, Vers 21. Alles dies zeigt uns, dass es zunächst einmal in der Tat eine bedingungslose Liebe Gottes gab für uns alle, für die Welt, aber diese bedingungslose Liebe war dann in der weiteren Konsequenz von Bedingungen abhängig, dass man in der Liebe Gottes bleibt, dass man sie nicht verliert. Johannes 14, Vers 21. Ich sage dies, weil es viele, viele Kommentare geben, die das total missverstehen. Absolut total missverstehen. Und den Eindruck erwecken, ach, man kann nach wie vor so leben, wie man will. Das hat ja gar keine Bedeutung auf die Tatsache, dass Gott uns bedingungslos liebt. Und ja, man kann in Sünde weiter verbleiben. Das macht ja überhaupt nichts aus. Das ist absoluter Unfug. Johannes 14, Vers 21. Hier ist etwas, was Christus uns sagt. Wer meine Gebote hat und hält sie. Es geht nicht nur darum, dass man sie versteht, dass man die Gebote Gottes erkennt, dass man weiß, was Gott uns gebietet. Und hält sie. Das ist genau das, was bei der Laodicea-Kirche nicht der Fall ist. Die haben die Gebote Gottes, aber die halten sie nicht. Jedenfalls nicht in dem Sinne, wie sie sie halten sollten. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. auf die Reaktion der Liebe Gottes zu ihm. Und wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Schauen Sie, dieser Prozess. Zunächst einmal hat Gott uns bedingungslos geliebt, erwartet aber dann eine Reaktion. Und wenn diese Reaktion erfolgt, dann wird uns Gott weiterhin lieben. In dem Sinne bedingungslos könnte man sagen, solange wie wir seine Gebote halten. Und wenn wir fehlen, dann können wir nach wie vor Vergebung erlangen durch unsere Reue, durch unsere Bekenntnis der Sünde Gott gegenüber. Das ist dieser Prozess, das ist diese Entwicklung. Wir kennen Gott nicht, wir lieben Gott nicht, wenn wir uns weigern, seine Gebote zu halten. In 1. Johannes Kapitel 2 lesen wir die Verse 4 und 5. Wer sagt, ich habe ihn erkannt, man kann hier ergänzen, wer sagt, ich liebe ihn und hält seine Gebote nicht, ja, der ist ein Lügner. Und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, er dokumentiert dadurch, dass er Gott liebt. In dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Schauen Sie. Oder sie wird nach wie vor mehr und mehr vollkommen. Kein Mensch ist heute total im absoluten Sinne vollkommen oder perfekt, aber wir sollen uns in diese Richtung hin bewegen. Es geht darum, dass man auf die Liebe Gottes reagiert. Sie nicht verleugnet. Nun, in 1. Johannes Kapitel 3, die Verse 1 und 2, da wird deutlich natürlich, dass Gott uns nach wie vor liebt, auch wenn wir hin und wieder fehlen und dann die Vergebung der Sünde erlangen. Aber hier, das ist das Potenzial, das ist das, warum Christus kam, warum Christus für uns starb. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Und daran erkennt uns die Welt nicht, denn sie hat ihn nicht erkannt. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird oder wenn er, Jesus Christus, offenbar wird, dann werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihn als ein verherrlichtes Geistwesen sehen, wie er ist. Das können wir heute als Menschen aus Fleisch und Blut noch nicht. Aber dann werden wir ihm gleich sein. Wir werden sein, wie er ist. Ein Geistwesen. Ein Gottwesen, ein Mitglied der Gottfamilie, wie heute Christus natürlich ein Mitglied der Gottfamilie ist, der Vater und er der Sohn, unter dem Vater stehend. Der Heilige Geist, wie ich immer schon gesagt habe, ist kein Wesen, es ist die Kraft, die Macht, die von dem Vater und dem Sohn ausgeht. Aber schauen Sie, diese Liebe Gottes, die sich erweist darin, dass wir Gott und Christus gleich sein sollen, ist die bedingungslos wiederum. Nicht unbedingt, wenn wir weiterlesen, angefangen Vers 3. Jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich. Wie auch jener rein ist. Denn wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Die Sünde ist das Unrecht. Die Sünde ist die Übertretung des Gesetzes, wie die Zürcher Bibel es bringt. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünde wegnehme. Das war der Grund, warum er für uns alle starb, damit wir dahin kommen, dass wir nicht mehr sündigen. Und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Man erwartet, der praktiziert die Sünde nicht mehr als einen Lebensweg. Wer sündigt, wer diesen Lebensweg der Sünde praktiziert, der hat ihn nicht gesehen und erkannt. Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Wer Gerechtigkeit tut, der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Nun, zunächst einmal, wer aus Gott gezeugt ist, der lebt nicht in der Sünde, der praktiziert nicht nach wie vor weiterhin den Lebensweg der Sünde. Oder wer aus Gott geboren ist, wer ein Gottwesen ist, natürlich, der kann auch nicht sündigen, das ist klar. Also beide Möglichkeiten existieren hier. Denn es heißt, Gottes Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, denn er ist aus Gott geboren. Wie gesagt, entweder im Sinne von, er kann den Lebensweg der Sünde nicht praktizieren, er ist von Gott gezeugt, oder aber er kann nicht mehr sündigen, denn er ist ein Geistwesen aus Gott geboren. Vers 10. Darin wird offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind. Wer die Gerechtigkeit nicht tut, der ist nicht von Gott und auch wer seinen Bruder nicht liebt hat. Vers 11. Denn das ist die Botschaft, die wir gehört haben von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen. Nicht wie Kain, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders gerecht. Wundert euch nicht, Brüder und Schwestern, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind. Wir leben jetzt auf die richtige Weise. Denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Wer seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Mit anderen Worten, der Heilige Geist wird ihn letztendlich verlassen, wenn das nicht bereut wird. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Der Punkt kann kommen, wenn ihn die Liebe Gottes verlässt. Wenn man sich nicht mehr in einer Situation befindet, wo man die Liebe Gottes in sich bewahrt, sodass sie in uns bleibt. Meine Kinder, sagt er in Vers 18, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Wir sollten in der Lage sein zu verstehen, dass Gott etwas erwartet von uns, nachdem er uns diese bedingungslose Liebe gezeigt hat, als Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Mit anderen Worten, in dem Augenblick war sie bedingungslos. Aber jetzt geht es darum, die Sünde zu besiegen, zu überwinden, nicht weiter in uns leben zu lassen und unsere Liebe Gott gegenüber und unserem Nächsten gegenüber dadurch zu zeigen. Schauen Sie, wie ist Gottes Liebe definiert? 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 3, eine sehr bekannte Stelle. Denn das ist die Liebe zu Gott, heißt es hier besser, das ist die Liebe Gottes, wie es die Elberfelder Bibel bringt. Das ist die Liebe Gottes, der für seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Wir kommen mehr und mehr dazu, dass wir das verstehen, dass sie gar nicht so schwer sind. Am Anfang mag es vielleicht sehr schwer sein, den Sabbat zu halten, die heiligen Tage zu halten, frei zu bekommen vom Chef, dass wir diese Tage halten können, bei der Universität uns da auch wieder freigeben zu lassen, wenn die Professoren dagegen motzen und so weiter und so fort. Aber letztendlich wird es nicht mehr schwer sein, wenn man in die Gewohnheit gekommen ist, diese Gebote halt gewohnheitsmäßig zu halten, wie wir zuvor gewohnheitsmäßig der Sünde huldigten und in der Sünde lebten. Aber wir haben ja gerade eben gelesen, in 1. Johannes 3, Vers 17, dass man Gottes Liebe in uns verlieren kann, aufgrund unseres Verhaltens. Noch einmal gesagt, Gottes Liebe zunächst einmal bedingungslos, ist dann schon von Bedingungen abhängig, wie wir leben. Wir können unsere erste Liebe verlieren. Und was ist dann die Konsequenz? Offenbarung, Kapitel 2, und die Verse 4 und 5. Offenbarung, Kapitel 2 und Vers 4. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nur daran, aus welcher Höhe du gefallen bist und tue Buße oder bereue und tue die ersten Werke. Wenn nicht, dann werde ich über dich kommen, deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht bereust, wenn du nicht umkehrst, nicht in dich gehst. Aber es geht darum, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Besser, dass du deine erste Liebe verlässt. Du bist dabei, sie zu verlassen. Und das ist die Konsequenz. Man bewahrt nicht mehr die Liebe Gottes in sich, wenn man das tut. Deswegen geht es darum, dass man schnellstens bereut, wenn man dies bemerkt. Wenn wir in einer Weise leben, nachdem wir die Wahrheit erkannt haben, die jetzt eine gewohnheitsmäßige Lebensart ist, gegen Gott zu rebellieren, dann kann das sehr gefährlich werden, denn dann gibt es keine Vergebung von Sünde mehr. Hebräer Kapitel 6. Hebräer Kapitel 6 und lesen wir die Verse 4 bis 8. Es ist unmöglich, dass die, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt und dann abgefallen sind, wieder zu erneuern, zur Buße oder zur Umkehr, Luther 2009 sagt Umkehr, da sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen. Denn die Erde, die den Regen trinkt, die oft auf sie fällt und nützliche Frucht trägt denen, die sie bebauen, empfängt Segen von Gott. Vers 8, wenn sie aber Dornen und Disteln trägt, bringt sie keinen Nutzen und ist dem Fluch nahe, so dass man sie zuletzt abbrennt. Das Schicksal derjenigen, die im folgenden Fuhl verbrannt werden. Hebräer Kapitel 10, die Verse 26 bis 31. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt hinfort kein Opfer mehr für die Sünden, sondern ein schreckliches Warten auf das Gericht. Schauen Sie, dieses Gericht ist letztendlich auch das Gericht, das die Sünder verdammen wird, die die unvergebbare Sünde begangen haben. Ein schreckliches Warten auf das Gericht und ein wütendes Feuer, das die Widersacher verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz des Mose missachtet, muss er sterben ohne Erbarmen auf 2 oder 3 Zeugen hin. Eine wie viel härtere Strafe, meint er, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes für unrein hält, durch das er doch geheiligt wurde. Das war jemand, der zunächst einmal die Wahrheit erkannt hatte. Das war jemand, der zunächst einmal scheinbar getauft war, den Heiligen Geist erhalten hat. Erkannt hatte, dass das Blut Christi ihn von der Sünde reinigt, aber sich dann total gegen alles gestellt hat, was er einmal verstanden hatte. Er hatte gewusst, dass das Blut des Bundes ihn reinigt, er hält es jetzt für unrein, durch das er doch geheiligt wurde und der den Geist der Gnade schmäht. Denn wir kennen den, der gesagt hat, die Rache ist mein, ich will vergelten, und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Darum ist es schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wie wir heute gesehen haben sollten, zunächst einmal natürlich die Vernichtung des Sünders, der die unvergebbare Sünde begangen hat, im folgenden Fuhl, zeigt auch wiederum Gottes Liebe zu ihm, der nicht will, dass er für alle Zeit und Ewigkeit in dieser schrecklichen Situation des Hasses gegen alles, was gut ist, zu verbleiben. Aber es ist natürlich keine bedingungslose Liebe, offensichtlich nicht. Sie war eben von diesen Bedingungen abhängig, die dieser Sünder, der die unvergebbare Sünde begangen hat, in keinster Weise erfüllt hat. Es geht nicht darum, dass man sagen kann, ja, also Gott hat auch diesen unvergebbaren Sünder geliebt, egal was er getan hat, es ist egal, er kann ruhig so leben, wie er weiter leben wollte. Er wird trotzdem im Buch des Lebens sein. Das würde ja in keinster Weise Sinn ergeben. Wenn wir das Wort Liebe im Hinblick auf Gott in gewisser Weise beschreiben wollten, dann könnte man es vielleicht mit im Englischen Tough Love beschreiben oder mit einer harten, einer strengen Liebe, Liebe mit Korrektur, ohne dass man Kompromisse schließt, eine liebevolle, eine strenge Haltung. Das wird ja auch immer und immer wieder deutlich, zum Beispiel in Hebräer Kapitel 12, die Verse 5 bis 6. Hebräer 12, Vers 5. Mein Sohn, achte nicht gering die Zucht des Herrn, verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst, denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Auch in Vers 10. Denn jene, also unsere Eltern, haben uns gezüchtigt wenige Tage nach ihrem Gutdünken. Dieser aber tut es zu unserem Besten, auf dass wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. Das ist zunächst einmal der Punkt der Korrektur uns gegenüber. Er tut dies aus Liebe, damit wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. Und das lesen wir dann auch in Offenbarung Kapitel 3 und Vers 19, wo es heißt, welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße oder besser, wie die gute Nachricht es bringt, mache ernst, kehre um. Das ist für diejenigen, die das Heil erlangen sollen, die diese Möglichkeit noch haben, die zwar irgendwie nicht mehr so eifrig sind, wie sie sein sollten. Gott liebt sie genug, damit sie das Heil erlangen. Er züchtigt sie aus Liebe, damit sie das Heil erlangen können. Ein weiteres Beispiel für eine Liebe der Korrektur war zum Beispiel, als Nathan zu David kam und sagte, du hast gesündigt, du bist derjenige, der das Lamm des reichen Mannes dem reichen Mann weggenommen hat. War schon riskant, denn Nathan wusste ja nicht unbedingt, wie David reagieren würde, aber er hatte diese Liebe zu David, natürlich auch die Liebe zu Gott, der ihm gesagt hatte, geh hin zu David und sag ihm diese Dinge. Er hatte das ohne Konsequenzen dann durchgeführt. Es war schon eine ziemlich starke Aussage, die er da traf, denn David hatte gerade gesagt, dieser Mann soll sterben, und dann sagte Nathan zu ihm, ja, du bist der Mann, der dies getan hat. Also diese Liebe, von der wir jetzt reden, ist eine Liebe, die Korrektur beinhaltet. Es ist keine bedingungslose Liebe, dass Gott sagt, ja, der lebt weiter jetzt in Sünde, okay, es macht ja nichts, der wird trotzdem dann im Reich Gottes sein. Nein, Korrektur ist notwendig. Wir können unsere Errettung, unser Heil verlieren. Darauf sagt die Bibel sehr deutlich etwas in der Beziehung in Philipper Kapitel 2 und Vers 12. Und da werden wir gewarnt, dass dies der Fall sein könnte. Deswegen müssen wir aufpassen. Er sagt also, meine Lieben, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, bemüht euch, dass ihr selig werdet, dass ihr das Heil erlangt, mit Furcht und Zittern. In anderen Worten, man hat Angst davor in diesem Sinne, dass man Gott ungehorsam ist, mit Zittern in dem Sinne, dass man sagt, okay, ich muss wirklich dran gehen, diesen Weg zu gehen, denn sonst könnte es passieren, dass ich mein Heil verliere. So lesen wir auch in Hebräer Kapitel 2, die Verse 1 bis 4. Hebräer 2 und die Verse 1 bis 4. Darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Denn wenn das Wort fest war, das durch die Engel gesagt ist, und jede Übertretung und jeder ungehorsam gerechten Lohn empfing, wie wollen wir entrinnen, wenn wir eine so große Seligkeit nicht achten, die zuerst gepredigt wurde durch den Herrn und bei uns bekräftigt wurde, durch die, die es gehört haben. Und Gott hat dazu Zeugnis gegeben, durch Zeichen, Wunder und mancherlei mächtige Taten und durch das Austeilen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Aber wie gesagt, man kann an dem Ziel vorbeitreiben, wenn man nicht aufpasst. Wenn man zu dem Punkt gelangt, wo man Gott so sehr hasst, diesen Lebensweg so sehr hasst, dass man nicht mehr willens ist, diesen Lebensweg zu gehen, dann wird man Gottes Liebe in uns verlieren. Und wie ich sagte, Gott zeigt nach wie vor auch da noch Liebe dem reuelosen Sünder gegenüber, dass er ihn im feurigen Pfuhl verbrennt, aber man darf auch die Gerechtigkeit Gottes nicht außer Acht lassen. Es heißt, Gott liebt die Gerechtigkeit und er hasst das Böse. Diese Menschen, die auf solch schreckliche Weise gefehlt haben, die auf so schreckliche Weise gesündigt haben, die so viel Leid gebracht haben über andere Menschen und die in keinster Weise dies bereuen wollen, die werden auch ihre physische Strafe noch, bevor sie in den Folgenpfuhl geworfen werden, erleiden müssen. Gottes Liebe erweist sich jetzt im Hinblick auf seine Gerechtigkeit auch den anderen gegenüber, die das sehen. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Es macht schon einen Unterschied. Im Buch Maleachi, da lesen wir, Gott wird euch diesen Unterschied zeigen. Es ist schon ein Unterschied, derjenige, der Gott gehorsam ist, und derjenige, der Gott nicht gehorsam ist. Das wäre nicht unbedingt Gottes Gerechtigkeit, wenn er den Sünder, der die unvergebbare Sünde begangen hat, dann einfach in den feurigen Pfuhl wirft. Nein, er muss vorher seine Strafe bezahlen. Deswegen wird er in Stücke gehaut werden, was immer das bedeuten mag. Aber diese Gerechtigkeit zeigt auch, dass Gott Liebe hat den Menschen gegenüber, die den Weg Gottes gegangen sind. Und das ist auch sehr wichtig, dass man dies begreift. Es ist keine bedingungslose Liebe für den Sünder, der nicht willens ist, zu bereuen. Nein, es ist Gerechtigkeit Gottes, dass dieser Mensch letztendlich im folgenden Pfuhl verbrannt wird, aber zuvor seine Strafe zahlt. Der Sünder muss seine Strafe zahlen, wenn er unwillens ist, also nicht willens ist, unwillig ist, diese Sünde zu bereuen zumindest. Aber letztendlich, in der Zusammenfassung jetzt, lesen wir über Gottes Liebe, die durch nichts erschüttert werden kann, wenn wir nach wie vor seinen Weg gehen wollen und bereit und willens sind, dies zu tun und auch zu manifestieren. Wir lesen über diese Liebe in Römer Kapitel 8, die Verse beginnend mit Vers 28. Römer Kapitel 8 und angefangen in Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen oder zuvor ersehen, zuvor gekannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dass sie wiederum gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Und die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht oder besser gerechtfertigt. Und die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Die Verherrlichung kommt noch. Alles andere, wenn wir heute berufen sind, ist bereits in unserem Leben erfolgt. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Für uns alle. Schauen Sie, zunächst einmal für die Welt, das ist richtig, aber letztendlich geht es um uns alle, die wir auf diese Liebe reagiert haben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer wird hier verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja noch mehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Und wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit, sind mehr als Überwinder, wie es auch übersetzt werden kann, durch den, der uns geliebt hat und nach wie vor liebt, weil wir ihn lieben. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächtige noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Bleiben wir in dieser Liebe, bewahren wir die Liebe Gottes in uns und wir werden im Reich Gottes sein. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihren Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.